Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 145. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Michael Wüst strebt im Garten hohe Erträge mit wenig Arbeit an. Und das erreicht er, indem er verschiedene Methoden als Agnikultur zusammengefasst hat, nämlich einmal Agnihotra und den Aufbau von paramagnetischen Türmen, die wir ja beide schon aus unseren Sunport-Episoden 134 und 144 kennen. Dazu kommen dann noch verschiedene andere Maßnahmen der Elektrokultur und der Einsatz von geometrischen Körpern. Und nebenbei erfahren wir dann noch einiges über den Unsinn des Impfens, über Wassereier, ja, und dies und das.
Ich bin der Michael Wüst und Gründer der Agnikultur. Habe die Agnikultur ins Leben gerufen als Verbindung zwischen Agnihotra, Permakultur, Elektrokultur und geometrischen Körpern, weil mir irgendwann bewusst wurde, der erste und größte Schritt in die Selbstständigkeit und in eigene Freiheit ist über die eigene Lebensmittelversorgung, weil A ist es ein finanzieller Faktor und B ist es natürlich auch die Gesundheit stark beeinflussend, weil du bist, was du isst, kommt nicht von ungefähr. Und es ist einfach so, dass wenn du schlecht isst, dich in der Regel auch schlecht fühlst. Und die Unterschiede merkst du erst, wenn du anfängst, gut zu essen. Weil du bist ja dein ganzes Leben schlecht gewohnt. Und bei mir ging das los mit dem Entgiftungsprozess, mit einem sehr starken. Und die Resultate waren schon faszinierend, weil ich kann mit 45 jetzt wieder Sachen machen, die ich noch mit 25 gemacht habe. So über unser Hoftor springen, das ja immerhin über einen Meter hoch ist, mit einer Hand, was schon 15 Jahre nicht mehr ging. Mhm. Also es ist faszinierend, was über pure Ernährungsumstellung schon alles geht.
Wie lange bist du jetzt an diesem Thema dran und wie hat es angefangen für dich?
Oh, angefangen, die Reise ging los mit der Geburt meiner Tochter.
Wann?
Meine Tochter ist am selben Tag wie meine Mutter geboren, am 17. Februar in 2007 in Afrika, weil wir waren ja 10 Jahre da unten. Und dann kam die große Frage für Otto Normalverbraucher, in dem Fall für Michael Normalverbraucher, weil ich habe da unten sehr gut gelebt, habe mein Hobby zum Beruf gemacht, spazieren fahren und dafür bezahlt werden.
Nicht schlecht.
Ich habe Touren und Rallyes gescoutet, das heißt, meine Arbeit für deutsche Eventagenturen war, wo ist die schönste Strecke, wo ist das beste Hotel und wo kann man am besten essen. Dafür wurde ich auch noch bezahlt mit Tagessatz und Spesen. Von daher gesehen war das ein sehr guter Job und die Notwendigkeit, sich über die Übel der Welt Gedanken zu machen, ging gegen Null. So, dann kam die Tochter auf die Welt und dann kam das große Kopfzerbrechen. Oh Gott, du hast da hier ein kleines Baby, das muss ja unbedingt geimpft werden. Kriegt die jetzt afrikanische Impfung, kriegt die deutsche Impfung, kriegt die beide, kriegt die keine, kriegt die eine Mischung aus dem ganzen Kram? Was mache ich jetzt bloß? So, und mein Vorteil ist, ich bin in mehreren Sprachen fließend und habe dann angefangen, alles zu lesen, was mir in die Finger gekommen ist, habe das Internet durchstöbert, habe keine Ahnung wie viele 100 Artikel gelesen und Interviews dazu gehört und festgestellt, dass die komplette Pro-Impf-Info aus, naja, Wischiwaschi besteht. Wenn man hergeht, das Ganze ein bisschen tiefer verfolgt und dann sich Studien anguckt, wenn man sie denn überhaupt kriegt, weil die meisten werden dann mit dem Etikett versehen, das ist privat oder das sind Forschungsdinger oder das sind Lizenzen drauf und das sind Rezepturen, die werden nicht preisgegeben, weil die sind ja patentiert. Das ist dann schon interessant und alles, was ich gegen Impfung gefunden habe, war fundiert. Und damals für mich ausschlaggebend war die Gruppe um den Klein-Klein-Verlag, die das einfach eine Gruppe von Eltern gewesen ist, die gesagt hat, okay, das kann nicht sein, dass was dieser komische Dr. Lanka da sagt, dass das stimmt, dass Impfungen schlecht sind. Wir sind doch alle geimpft und sind noch da. Und die Kinder ja auch. Und das widerlegen wir jetzt. Und dann hat diese Gruppe Eltern sich die Mühe gemacht und hat wirklich alles angeschrieben, was nicht nied- und nagelfest ist. Robert-Koch-Institut, Ministerien, alle möglichen Minister, alle möglichen Institute. Jeder, der damit was zu tun hat. und haben ganz schnell festgestellt, es kommt tatsächlich nur Wischiwaschi pro Impfung und wirklich sehr viel fundiertes Gegenimpfung. Ich habe mittlerweile eine Liste von über 3000 Studien, wissenschaftlich anerkannten Studien, die belegen, dass Impfungen schädlich sind.
Jegliche Art von Impfung.
Jegliche Art von
Impfung. Also auch wenn ich nach Afrika reisen will und mich gegen Gelbfieber impfen lassen muss oder so, soll ich besser nicht tun, oder wie?
Ich war 10 Jahre in Afrika, war zur letzten Impfung irgendwann in meinem Teenageralter und habe entgegen der landläufigen Meinung, cook it, peel it or don't eat it, also kochen, schälen oder nicht essen, alles gegessen und getrunken, überall, wo ich hingekommen bin, und hatte in über 10 Jahren zweimal eine Lebensmittelvergiftung, zweimal in einem Touristenrestaurant in der Großstadt. Mhm. So viel dazu. Das ist also alles meiner Ansicht nach Humbug. Tut mir leid. Und das ist ja auch ganz einfach zu erklären. Die beste und die bekannteste Impfung ist ja die Tetanusimpfung. Mhm. Wenn irgendwas ist, hingefallen, aufs Knie gefallen, Motorradunfall, was auch immer, ins Krankenhaus gekommen, haben Sie Ihr Impfbuch? Nein, erstmal eine Tetanusspritze. Ja, die Sache ist die, wenn ich heute Tetanus habe und das heilt aus, und dann kann ich nächste Woche wieder Tetanus haben. Also der Wundbrand ist auch durch natürliche Impfung, sprich durch einmal die Krankheit haben, nicht zu bekämpfen. Wie soll das dann bitte mit einer Kopie gehen? So, und das sind in der Regel die Fragen, wo Mediziner anfangen, ins Stottern zu kommen oder irgendwelche Geschichten zu erzählen, die jedem logisch denkenden Menschen keinen Sinn mehr machen. Mhm. Und meine Erfahrung, speziell da unten in dem Land, ist einfach, dass die Kinder und die Leute, die natürlich leben und die mit Ärzten so gut wie nie in Verbindung kommen, in der Regel die gesündesten sind. Mhm. Speziell in den Großstädten, wo natürlich arm und reich die Schere so weit auseinanderklafft, dass es schon gar keine Schere mehr ist, sondern wirklich Pole. Man steht an der Ampel, hat links neben sich den neuesten Ferrari, der gerade eben noch auf der Messe präsentiert wurde, und rechts Kinder, die Essen aus der Mülltonne sammeln. So, aber die Sache ist die, die sind alle fit. Ich habe ja auch viel mit Sozialarbeitern und Sozialprojekten zu tun. Der Prozentsatz an kranken Leuten ist sehr gering, wenn eine gewisse Nahrungsmittelversorgung gegeben ist. So, und im ländlichen Gegenden gibt es in der Richtung sehr wenig. So, und ich sehe das im Umfeld, im Bekannten- und Freundeskreis. Nicht geimpfte Kinder, kein Problem. Das war der Anfang meiner Reise und es hängt ja alles zusammen. Es ist ja nichts voneinander getrennt.
Wie ging es dann weiter?
Dann ging es weiter mit Chemtrails. Da ist ja irgendwas am Himmel da oben. Was ist denn das? Ist ja ganz komisch. Irgendwie macht das keinen Sinn, wenn da Schachbrettmuster laufen, weil die Flugrouten ja doch irgendwie so nett sein können. Und ich habe dann, ausschlaggebend war dann wieder ein Eigenerlebnis, als ich einen Flieger gesehen habe, der einen schönen Streifen gezogen hat, und habe dann im Garten weitergearbeitet und habe dann so ab und zu hochgeguckt und habe festgestellt, der hat vorne am Horizont eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht und kam zurück. Mhm. Welche Flugroute ist denn das bitte? Hat der Pilot den Geldbeutel vergessen? ist ja wohl, es geht ja gar nicht. Also kann das mit einer normalen Flugroute und einem normalen Flug nichts zu tun gehabt haben? Das geht einfach nicht. Ich bin der Meinung, dass auch da sehr viel heiß geredet wird, dass vieles, was da oben ist, gar keine Chemtrails sind. Will aber auch nicht ausschließen, dass es nicht Chemtrails gibt. Es gibt definitiv Sachen, die da oben versprüht werden, die da nicht hingehören. Aber ich denke mir, das größere Übel sind die über 300 Giftstoffe, die vollkommen unnötigerweise im Flugzeugbenzin sowieso als Additive drin sind. Weil bei dem Flugverkehr, den wir heute haben, wird so viel Gift in die Luft geblasen, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass noch nicht alle Leute gestorben sind. Mhm. Es kommt hier alles runter. Und so ging es halt immer weiter, von rechts nach links, über Banken und Geldsystem. Und ich habe dann mit allen möglichen Leuten Kontakt aufgenommen, alle möglichen Bücher gelesen. war auch mal drüben bei David Icke, einer der am tiefsten in die Sachen eingegangen ist und natürlich dementsprechend auch am meisten Feuer kriegt. Also es ist definitiv passiert sehr viel mehr hinter den Kulissen, als wir über Zeitung und Fernsehen gesagt kriegen. Und als dann vor gut 10 Jahren der Fernseher kaputt ging, haben wir uns auch nie mehr einen angeschafft. Und auch unsere Kinder vermissen keinen Fernseher. Die gucken natürlich auch gern mal ihren Film, aber dann können sie auch am Computer gucken. Und dann habe ich auch den Finger drauf, was gucken die denn? Mhm. Anstatt dass die, wie bei anderen Leuten, morgens um 6 heimisch aufstehen, die Klotze anmachen und das Video spielen und Ballerspiele spielen, bis die Eltern aufwachen. Mhm. Das kenne ich leider. Und dann kam halt irgendwann der Gedankengang, okay, Nummer 1, du willst gesundes Wasser, weil irgendwann lernt man, das wichtigste Lebensmittel ist Wasser. Und wenn ich den begriffen habe, dass mein wichtigstes Lebensmittel Wasser ist, will ich ja, verständlicherweise, möglichst gutes Wasser haben. So, und nach 10 Jahren Afrika war für mich eigentlich klar, oh super, wir machen einen Wasserbehälter, ich kaufe mir was aus Lehm. Weil alles, was ich da unten getrunken habe, egal wo es war, ob mitten in der Wüste oder oben in den Bergen, die haben alle Lehmbehälter dastehen. Große Lehmkübel, Holzdeckel drauf, Kelle drin. Und das Wasser schmeckt immer klasse. Egal, wo das herkommt. Und dann dachte ich mir, okay, guck mal doch mal, was es gibt. Und dann gab es ein kleines Lehmei zu kaufen, mit 4,5 Liter, viel zu klein. Dann gab es große Lehmeier zu kaufen. Das wäre schön gewesen, aber die wurden nicht exportiert. Die gab es nur in den USA. Mhm. $1,000 und kein Verkauf außerhalb des Landes. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir irgendwas selber machen. Und habe dann damals das Wasserei selbst gebaut, bin noch über Agnihotra gestolpert, habe gesagt, okay, dann kommt da auch noch Aschewasser rein, kommt von der Elektrokultur, die damals anfing, mit der ich mich zu beschäftigen, kommt auch noch Basalt mit rein. Und dann haben wir damals die ersten Eier machen lassen, in Marokko noch, und haben die mitgebracht und hatten das in der Küche stehen und hatten einfach ein sehr gutes Wasser. Sehr weich, sehr schmackhaft, obwohl wir bei uns an der Bergstraße extrem hartes, kalkhaltiges Wasser haben. Mhm. Das erste Ei war auch noch rot, typisch marokkanischer roter Lehm. Und es hat sich herausgestellt, nach einem halben Jahr, dass sich in dem Ei kein Kalk absetzt. Da war kein Kalkrand, keinerlei Anzeichen, dass da jemals Wasser drin war, auch nach einem halben Jahr. Und wer kalkhaltiges Wasser hat, weiß, dass man am Wasserhahn problemlos jeden zweiten Tag drüber wischen kann, weil man sonst sehr schnell weiße Verkrustungen drauf hat, die einfach nicht mehr weggehen wollen. Und so ging's halt los, dass ich im Garten experimentiert habe. Wie komme ich denn mit möglichst wenig Arbeit an möglichst viel Ertrag? Weil meine Prämisse ist, warum soll ich Zeit mit irgendwas verschwenden, die ich besser nutzen kann. Jeder muss ja seine Prioritäten selber setzen. Ich bin gern im Garten, aber ich bin nicht gern am Buddeln. Und ich bin auch nicht gern am Bücken und Kreuzwehtun und allem anderen, was so in Verbindung gebracht wird mit Gärtnern. Und habe dann einfach versucht, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Wie kann ich hergehen mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Ertrag in möglichst guter Qualität zu haben. Weil natürlich kann ich hergehen und irgendwas dran kippen. Es gibt chemische Produkte, die Liste ist endlos. Aber ich kenne das aus Marokko. Die Entwicklung in den letzten 15 Jahren ist katastrophal. Vor 10 Jahren konnte man noch überall hingehen und einkaufen, selbst in die Supermärkte. Was es dort gab, hat gut geschmeckt. Wie aus Omas Garten. Und hatte halt ab und zu mal Runzeln, Beulen, Dellen. Sah halt ab und zu mal nicht aus wie ein Apfel oder eine Tomate, aber war sehr schmackhaft. Mittlerweile haben die wunderschöne Herzeigefrüchte, riesengroß, super toll, ganz schön und schmecken nach gar nichts. Mhm. Die Erdbeeren sind jetzt doppelt so groß, schmecken nach gar nichts mehr. Die Wassermelonen sind jetzt dreimal so groß, schmecken auch nach gar nichts mehr. Das Einzige, was momentan noch unbetroffen ist, bis letztes Jahr, waren die Granatäpfel.
Wie hast du es denn hingekriegt, mit möglichst wenig Arbeit, möglichst gute und viele Früchte zu ernten?
die, wie auch im ganzen Leben, ist auch im Garten alles miteinander verbunden. Und ein Garten ist ein eigenes Wesen, beziehungsweise ein eigener Kreislauf, eine eigene Struktur, die Sachen dort wachsen lassen kann, die der Gärtner nicht vorgesehen hat und die auch Sachen stoppen kann, die der Gärtner dort gern hätte. Das kennen viele, dass es manche Sachen gibt, die im eigenen Garten gar nicht wachsen wollen, obwohl sie beim Nachbarn wachsen. Und mein Aha-Erlebnis dazu war der Klee im Garten. Wir hatten in einem Jahr überall Kleesprießen. Und das war dann doch irgendwann nervig, weil der wird dann auch relativ groß. Die Lösung war aber simpel. Die Nachbarstochter hat Hamster und Kaninchen. Und meine zwei Töchter waren natürlich begeistert, jeden Tag Klee zu rupfen und das der Nachbarstopfer drüber zu reichen. Den meisten haben wir dann trotzdem stehen lassen, weil er nicht gestört hat, da wo er stand. Und im Herbst kam dann das große nüchterne Erwachen, so, oh Gott, was hast du für einen Fehler gemacht? Jetzt hast du den blühen lassen, aussamen lassen, jetzt hast du nächstes Jahr einen Kleegarten. Mhm. Und im nächsten Jahr hatten wir im kompletten Garten nicht eine einzige Kleepflanze. Mhm. So, und da steht man dann als rational denkender Mensch doch ziemlich ratlos im Garten und wundert sich, du hast quasi Klee gestreut und trotzdem hast du keinen. Warum ist da kein Klee im Garten? Und es hat sich dann auch mit Beobachtungen bei anderen Leuten herausgestellt, der Boden lässt wachsen, was er so braucht. Und diese sogenannten Unkräuter sind gar keine, sondern das sind Pflanzen, die das beinhalten, was der Boden da gerne hätte. Das wurde besonders deutlich bei kommerziellem Landbau, bei Versuchen mit der Elektrokultur in Frankreich, wo Unkraut bis zu 90% reduziert wurde durch Installation einer Elektrokultur, also eines alten europäischen Anbausystems, das den Magnetismus im Boden verstärkt. Und es war einfach weniger Unkraut da, obwohl nicht gespritzt wurde. Aber gleichzeitig sind die Nutzpflanzen ein Vielfaches größer und schneller gewachsen.
Hattest du in deinem Kleegarten auch schon irgendwelche Installationen aufgebaut? Zu dem Zeitpunkt?
Ich hatte damals Agnihotra gemacht und eine Elektrokultur im zweiten Jahr.
Wie sieht aber die praktisch
nur
aus?
In einem Teil des Gartens, weil ich ja Experimente gemacht habe.
Ja.
Eine Elektrokultur per se, die Elektrokultur im traditionellen Sinn, ist das Einbringen von Stahldrähten in den Boden und das Verbinden dieses Drahtes mit einer Antenne, die an einem 6,5 Meter Holzpfosten in den Himmel ragt. Mhm. Quasi eine Schornsteinfegerbürste, irgendwas mit Stacheln und Pieksern, das oben an dem Kabel am Ende in die Luft ragt und mit dem Kabel im Boden verbunden ist. Wobei das Kabel im Boden wieder Nord-Süd ausgerichtet sein muss. Mhm. Das ist die Elektrokultur im traditionellen Sinne. Elektrokultur als solches sind Anbaumethoden, die den Magnetismus bzw. den Paramagnetismus im Erdboden verstärken. Mhm. Und der Paramagnetismus ist nicht gleich Ferromagnetismus. Was wir kennen mit Kühlschrankmagnet und Co., ist sogenannter Ferromagnetismus. Das sind diese schwarzen oder jetzt neuerdings diese silbernen Magnete, die, wenn man dann zum Beispiel den Schlüssel dran macht, auch den Schlüssel magnetisieren und dann auch der Schlüssel selber wieder ein Magnet ist. Mhm. Das ist Ferromagnetismus. Der Paramagnetismus ist ein Magnetismus, der sich erklärt durch Stoffe, die sich nach dem Magnetfeld ausrichten, wenn denn eins vorhanden ist, aber nicht selber magnetisch werden. Mhm. Und der ist ausschlaggebend im Boden. Weit mehr als die Bodenqualität und der Wassereintrag. Und da braucht auch niemand kommen und mit mir zu diskutieren. Ich habe das ausprobiert und habe ohne Wasser in Quarzsand in 6 Wochen den kompletten Zyklus von Erbsen und Bohnen durchmachen lassen. Das geht also nur mit einem Stahlband, einem Magneten und einem Bergkristall drin. So, und das ist natürlich eine bittere Pille zu schlucken, dass ich ohne Wasser und ohne gute Erde trotzdem gute Pflanzen haben kann. Weil ja unser Gedankengang, unsere Programmierung dahingehend läuft, dass wir etwas im Boden haben müssen, das die Pflanze aufnehmen kann, um gut zu wachsen.
Ja.
So.
Die baut sich ja aus Bausteinen, sag ich mal, aus den Mineralien und so auf.
Na, das denken wir.
Das denken wir, genau. Ich denke das auch.
Ja, genau. Aber das ist anscheinend nicht wirklich der Fall. Also ich bin mir auch noch nicht sicher, wie genau das funktioniert, aber ich stimme dem Professor Kerfran zu, der sich 50 Jahre mit der Transmutation in der Natur beschäftigt hat, dass Transmutation, also wirklich das
Elementumwandlungen.
Die Elementumwandlungen von einem in ein anderes Element, und da spielen natürlich auch nicht sichtbare Elemente mit. Luft ist zum Beispiel ein nicht sichtbares Element, auch die kann ja umgewandelt werden, was sie ja auch regelmäßig wird. Wir atmen sie ein und da wird sie in der Lunge umgewandelt und aufgenommen vom Körper,
ja, die
Inhaltsstoffe. Aber die Transmutation als solches spielt definitiv eine viel größere Rolle, als man uns glauben lassen will.
Das heißt, die Pflanzen, die bauen sich ihre Baustoffe sozusagen so, wie sie sie brauchen, selber?
Jein, kann sein. Kann sein.
Also wenn sie die nötige Energie haben durch diesen Magnetismus, sage ich mal, die also wohl dann die Voraussetzung ist.
Also meine Ergebnisse sind einfach, dass wenn ein gesunder Magnetismus da ist, ein gesunder, ja, Paramagnetismus im Boden anliegt, dass einfach die Resultate deutlich besser sind.
Mhm.
Und deutlich heißt, im Versuchsbeet waren das ohne Antenne, nur mit Drähten im Boden, bei den Kartoffeln 100%. Das heißt, doppelt so viele Kartoffeln, doppelt so große Ernte. Also es war eigentlich prozentual war es mehr Ernte, weil ich doppelt so viele Kartoffeln hatte und die auch ein gutes Stück größer waren als die Kartoffeln im
aber trotzdem gute Qualität. Die waren nicht wässrig oder was? Einfach nur aufgedunsen? Oder
überhaupt
so?
Nicht, ganz im Gegenteil. Auch die Qualität steigt. Das ist extrem einfach festzustellen an Kräutern oder an Wirtspflanzen. Es gibt dazu auch Versuche von einer Französin, die dazu ihre Diplomarbeit geschrieben hat in den 80er Jahren, die bis heute unter Verschluss ist, die nachgewiesen hat, dass bei Minze und Datura um etwas über 30 bzw. etwas über 50% die ätherischen Öle mehr vorhanden waren. So, und ich sehe das auch bei uns. Wir haben im Garten mittlerweile einen sehr guten Boden und haben die typische große Minze, wie sie wachsen kann, die Schokominze, mit 50, 60 Zentimetern Größe. Und haben dann aber im Pyramidenbeet dieselbe Minze stehen, die sehr viel kräftiger riecht, sehr viel kräftiger schmeckt und 6,5-mal so viel Biomasse in derselben Zeit produziert.
Was ist das Pyramidenbeet?
Das Pyramidenbeet ist quasi ein Beet, über dem eine Pyramide steht. Eine Kupferrohrpyramide in meinem Fall. Das geht aber auch sehr günstig mit Weidezaun oder Elektrokabel.
Wie groß?
Von tellergroß bis so groß, dass das komplette Haus drunter passen würde.
Okay. Sind da bestimmte Winkel nötig?
Auch da besteht Forschungsbedarf. Im Moment arbeite ich mit dem 51-Grad-Winkel der Cheops-Pyramide.
Mhm.
Das hat bei Pflanzen sehr gute Erfolge. Da es aber, wenn man sich damit beschäftigt, rund um die Welt Pyramiden gibt und die alle verschiedene Winkel haben, bin ich mir relativ sicher, dass auch andere Winkel Ergebnisse liefern werden. Dazu müsste man einfach mal Versuchsreihen machen.
Und es geht nur um die Pyramidenform und das Baumaterial ist egal?
Es geht definitiv vorrangig um die Struktur, also sprich um die 8 Linien, die eine Pyramide darstellen,
ja,
die 4 in der Basis und die 4 nach oben an die Spitze.
Ja.
Weil ich aus Erfahrung weiß von Bauern, die Saatgut informieren, strukturieren, beeinflussen, wie auch immer man das bezeichnen will, über eine Pyramide aus Angelschnur.
Mhm.
Einer macht das mit einer Lichtpyramide, das heißt, der hat oben einen Punktstrahler an der Decke und unten drunter ein Prisma, das ein Viereck auf den Boden projiziert. So, automatisch habe ich eine Lichtpyramide, weil oben ist der Punkt, oben ist die Spitze und unten das Viereck, also muss ich eine Lichtpyramide haben. Und selbst in der Lichtpyramide ist gesteigertes Wachstum nachweisbar. Das heißt, ich habe keine greifbare Struktur und doch passiert was.
Ja.
Und mit simplen kinesiologischen Tests haben wir schon dutzende Male nachgewiesen, dass in einer Pyramide ein Feld sein muss, das irgendwas bewirkt, weil wenn du mit einem Fuß in der Pyramide stehst und fängst an zu testen, ist der Test immer positiv. Mhm. Also du bist immer stärker, du kommst nie zu einem Negativergebnis. Also irgendwas ist da, keine Ahnung was,
ja.
Aber irgendwas ist da.
Hast du auch schon mit anderen Formen als Pyramiden experimentiert?
Mittlerweile mit den platonischen und archimedischen Körpern. Was sehr interessant ist der Dodekaeder. Mhm. Den habe ich kennengelernt vor etwas über einem Jahr auf einem Festival. Habe dort drin gestanden, habe selber eine interessante Erfahrung gehabt, aber ausschlaggebend war eigentlich ein kleines Mädchen, das danach drin war und dann das sich drehende, bunte Chakra über dem Kopf der Leute sehen konnte. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, das probieren wir aus. Wollte sowas kaufen, habe es nirgends gefunden, weil der Produzent in Deutschland eine kleine Firma war, die dicht gemacht hat. Der Mann ist in Pension gegangen. Ja, seitdem baue ich die selber. Habe dann auch Icosaeder gebaut und die sudanesische Pyramide mittlerweile mit 73 Grad. Mhm. Die ist sehr spitz, sehr hoch und anscheinend ein Vielfaches stärker. Davon stehen auch Pyramiden in Russland, nachgebaute. Und was im Moment sehr interessant ist, ist der Kuboktaeder. Mit dem experimentieren jetzt mehrere Leute. Mhm. Und der Kuboktaeder ist per Definition kein platonischer Körper, weil er aus Vierecken und Dreiecken besteht. Mhm. Platonische Körper bestehen ja immer aus
einer Sorte
aus von Vielecken. Ja. Einer Sorte Vielecken. Und der Kuboktaeder ist einmal auf ein Dreieck zu stellen oder einmal auf ein Viereck zu stellen. Mhm. Und hat, je nachdem, worauf er steht und in welche Richtung man guckt, andere Effekte. Mhm. Und ich habe jetzt also schon viele Leute drin gehabt, auch fühlige und sichtige, weil mein Sichtspektrum ist ja limitiert und es gibt einfach Leute, die mehr sehen, mehr wahrnehmen. Hunde und Katzen sind da ein gutes Beispiel, die haben ein anderes Sichtfeld. Mhm. Deswegen will ich Menschen nicht abreden, dass es welche gibt, die mehr sehen als ich. Mhm. Und die haben da sehr interessante Kommentare gegeben, von das ist unser zukünftiges Reisevehikel bis Dimensionstor. Mhm. Und es ist wirklich faszinierend, wenn man eine Struktur hat aus Alu oder Kupferrohren oder aus Holz, also wirklich nur ein Rahmen, ein Gestell, und in dem Gestell man aber spüren kann, dass irgendwas ist. Und beim Dodekaeder ist das also... Dadurch, dass er sehr viel verkauft wird, habe ich sehr viele Rückmeldungen und speziell Therapeuten nutzen den Dodekaeder mittlerweile, um ihre Liegen oder Behandlungsstühle reinzustellen. Und in 9 von 10 Fällen kommt die Rückmeldung, dass Behandlungen effektiver sind, tiefer gehen, schneller gehen, dass viel weniger Sitzungen nötig sind, um zum selben Resultat zu kommen, mhm. weil anscheinend der Dodekaeder eine Art geschütztes Feld darstellt, dass das, was dort eingetragen wird, noch verstärkt. Mhm. Ob das jetzt Lichttherapie ist, Klangtherapie, Massagen, Reiki, also wirklich querbeet alles Mögliche. Mhm. So, und die Agnikultur fasst das alles zusammen. Es sind ja all diese Formen und Körper überall vorhanden. Wir hatten ja vorhin die kleinen Magnetitkristalle, mhm. das sind kleine Oktaeder. Die Formen kommen in der Natur überall vor. Und das, was mich am meisten daran fasziniert, ist, wir reden von Formen, die seit Tausenden von Jahren bekannt sind, in gewissem Maße dokumentiert. Wir reden ja von platonischen Körpern, von Plato, von archimedischen Körpern, von Archimedes. Von Leuten, die vor sehr langer Zeit sich damit beschäftigt haben. Es gibt aber heute keine Literatur dazu. Wo ist die denn? Mir kann doch niemand erzählen, dass die sich Jahre, Jahrzehnte lang mit sowas beschäftigen und da nichts niederschreiben, wenn die über jeden anderen Blödsinn schreiben. Wo ist denn bitte die Literatur zu solchen Sachen? Das kann nicht sein, dass die komplett verschwunden ist. Mhm. Das kann nicht sein, dass niemals sich jemand damit beschäftigt hat. Das geht gar nicht. Also wo ist die hin? Oder besser gesagt, wenn ich mir angucke, was heute passiert, wer hat denn Interesse daran, dass die breite Masse keinen Zugang zu solcher Information hat? Weil das Weltbild von normalen Leuten, wie ich auch einer mal war, verändert sich dadurch sehr stark. Weil einfach, ich orientiere mich ja an dem, was um mich herum vor sich geht. Ich fange als kleines Kind an, mir anzugucken, was machen meine Eltern, was machen meine Mitschüler, was machen meine Freunde, Oma, Opa, alle Leute, mit denen ich zu tun habe. Wir sind Abguckerlerner. Den Großteil unserer Informationen nehmen wir über die Augen wahr und orientieren uns einfach an unserem Umfeld. Deswegen ist für uns hier etwas normal, dass irgendwo in einem anderen Land oder anderen Kulturkreis tabu oder abnormal ist und umgekehrt. Und deswegen ist natürlich klar, wenn ich Zugang zu anderer Information habe, zu, ich sage jetzt mal, ganzheitlicherer Information, die Punkte in Verbindung bringt, die ich im Moment als separiert sehe, dass ich dann auch ein anderes Weltbild habe. Mhm. Und dass ich dann anfange zu verstehen, dass mein Leben, meine Umwelt, mein Umfeld in einzelne Kategorien separiert wurde, damit diese einfacher zu beeinflussen sind. Wenn ich nämlich glaube, dass meine Gesundheit, meine körperliche Gesundheit mit meiner geistigen Gesundheit nichts zu tun hat und das als Fakt akzeptiere, dann gehe ich natürlich her und behandle auch meinen Körper und meinen Geist mit zwei verschiedenen Methoden. Wenn denn irgendwas da wäre. So, und dann kommen wir zu dieser Kaste der Psychologen, die aus nichts Krankheitsbilder machen und zu den Ärzten die Symptome behandeln, anstatt den Ursachen. Und das wissen auch viele Ärzte und viele Ärzte sind da auch sehr unglücklich drüber, weil die meisten Ärzte, die ich kenne, wurden Arzt, weil sie helfen wollen. Und sind aber dann oft sehr verzweifelt, weil ihnen einfach die Werkzeuge dazu nicht gegeben werden. Oder weil ihnen das Wissen verweigert wird, wie denn der menschliche Körper wirklich funktioniert. So, das geht los an der Uni. Fragen Sie doch mal einen Mediziner oder einen Medizinstudenten, wie viele Semester er Ernährungslehre mit hatte. Und das ist ja eigentlich, die Basis sollte man annehmen, dass jeder Mediziner weiß, was Ernährung mit dem Körper zu tun hat, weil jeder Mechaniker weiß, was die Betriebsstoffe am Auto machen. Benzin, Diesel, Öl und Co. Das weiß jeder Mechaniker sehr genau und weiß auch genau, wie die Auswahlkriterien zu treffen sind. Aber in der Regel hat ein Mediziner keinerlei Ahnung über Ernährungswissenschaft. Aber wir essen und trinken doch jeden Tag. Und die Qualität von dem, was wir da zu uns nehmen, ist doch stark unseren Körper beeinflussend. Also sollte doch rein theoretisch ein Mediziner darüber Bescheid wissen. Warum kriegt er das nicht beigebracht? Wer hat denn Interesse daran, dass der das nicht weiß und uns nicht helfen kann? Deswegen ist der größte Schritt meiner Ansicht nach in die persönliche Freiheit, das selber anbauen oder, wenn das alleine nicht geht, das gemeinschaftliche Anbauen von Lebensmitteln. Natürlich kann ich nicht hergehen und von heute auf morgen umstellen und sagen, okay, wir machen jetzt alles selber. Wir sind ja auch sehr verwöhnt. Erdbeeren zu Weihnachten und Heidelbeeren und Wassermelonen das ganze Jahr. Die andere Sache ist die, ich kann gut mit Saisonfrüchten leben. Das kenne ich aus meiner Kindheit. Da gab es immer das, was gerade bei der Oma im Garten gewachsen ist. Und unabhängig davon kann ich ja hergehen mit 2, 3, 4 Leuten, mich zusammentun und sagen, okay, der eine hat 300 Quadratmeter Garten, da arbeiten wir jetzt zusammen, 2-mal die Woche oder 1-mal die Woche. Und was rauskommt, teilen wir uns. Mhm. Und wenn ich hergehe und diese Methoden, die ich unter Agnikultur zusammengefasst habe, anwende, nicht alles funktioniert immer, aber eins funktioniert immer, dann habe ich dort Resultate, dass ich definitiv alle Leute davon das ganze Jahr versorgen kann. Ich bin also mittlerweile so weit, dass ich sagen kann, von einer 3 auf 3 Meter Pflanzpyramide kann eine Person problemlos das ganze Jahr ernährt werden. Wir haben also den Fehler gemacht und haben dieses Jahr Zucchini gepflanzt. Meine Frau macht sehr gutes Couscous und wir haben dann 2 Stecklinge geschenkt bekommen für diese typischen Couscous-Zucchini, diese Schlangen-Zucchini, die kerzengerade sehr lange werden, die man aber eigentlich klein in Gurkengröße abschneidet und mit ins Couscous macht. Lässt man die auswachsen, werden die bis zu 70, 80 cm lang, relativ dick. Und man kann das Saatgut entnehmen. Das sind dann also fast wie Kalebassen, die kriegen eine sehr harte Außenhaut. Mhm.
So, kann man die auch so verwenden?
Die kann man auch so verwenden. Und wir haben den Fehler gemacht. Ich hab 2 Stecklinge in die Pyramide mit eingepflanzt. Mit dem Resultat, anstatt 7 bis 10 Metern sind die Arme 100 bis 150 Meter lang. Haben den kompletten Garten und Wintergarten überwuchert. Wir haben mehrere hundert Zucchini. Und haben jetzt gerade vor ein paar Tagen eine geerntet für Saatgut. Es wird auch bei der einen bleiben, weil die war 27 Kilo schwer. Und die werden in der Regel, die wachsen außerhalb der Pyramide, aber die Wurzeln stecken in der Pyramide drin. Mhm. Und die werden in der Regel so 1 Meter, 1,20 Meter groß.
Hast du auch Erfahrungen damit, ob du die Saison verlängern kannst? Also wirken diese, ich sag mal, diese energetischen Maßnahmen auch gegen die Kälte?
Die Elektrokultur funktioniert definitiv auch als Periodenextension. Das heißt, ich kann früher anfangen zu arbeiten und kann länger im Jahr ernten. Das heißt, ich kann eigentlich 2, wenn nicht 3 Wachstumsperioden nutzen, weil einfach das Wachstum schneller ist, ich früher anfangen kann und länger arbeiten kann. Mhm. Und ich weiß, dass das definitiv funktioniert. Ich habe Bilder von einem Kollegen in Frankreich gesehen, wo er fotografiert hat, über die Äcker drüber, mit seinem Auto in der Mitte auf dem Feldweg stehend. Rechts ein Acker unbearbeitet und links ein Acker bearbeitet, also links mit Elektrokultur, rechts ohne Elektrokultur. Alle Felder außenrum, inklusive rechts das Feld, waren schneebedeckt. Mhm. Und das Feld mit der installierten Elektrokultur war schneefrei. Mhm. Und man konnte also wirklich genau sehen, wo die Grenzen des Feldes sind. Das verlief also fast genau rechteckig wie ein Fußballfeld. Und war schneefrei.
Und dann hat er da also Stahldrähte dann in irgendwelchen Abständen eingegraben?
Nein, das war ein System, das mit Erdmagnetantennen gearbeitet hat. Es gibt da sehr viele verschiedene Systeme, was auch gut ist, weil das kann man an die entsprechenden Gegebenheiten anpassen.
Ah, okay.
Ich kann in ein Feld, das gepflügt wird, keine Stahldrähte einbringen. Oder muss die so tief einbringen, ja, dass der Pflug da nicht drankommt, sonst reiße ich die beim nächsten Pflügen raus.
Das heißt also, wenn ich jetzt einen Garten habe und ich würde gerne in der Form irgendwelche Experimente starten, dann komme ich zu dir und mache einen Workshop mit, oder wie?
Das ist die sinnvollste und einfachste Lösung.
Ja.
Weil leider Gottes bin ich noch nicht dazu gekommen, das Ganze in Schriftform zu packen. Ich bin gerade am Schreiben des Buches, wobei ich das eher als Anleitung sehe, mit Erklärungen, Beispielen und Bildern, wie denn sowas funktioniert. Mhm. Dass einfach das jeder selber probieren kann.
Ja.
Weil es gibt sehr viele verschiedene Methoden in puncto Elektrokultur, Agnikultur. Und dann sollte einfach jeder selber entscheiden, was denn für ihn, für seinen Balkon, Terrasse, Garten, Grundstück, Acker machbar oder realisierbar ist, ja, was ihn anspricht oder auch nicht. Mhm. Wir haben ein Großprojekt laufen mit einem sehr großen Landwirt und da geht es um die Effektivität von Basaltmehl. Mhm. Also auch wieder von der Verstärkung des Paramagnetismus im Boden über, ja, das Einbringen von einem paramagnetischen Inhaltsstoff. Und das ist für konventionelle Landwirte natürlich ein Ansatz, der verständlich ist. Mhm. Vielleicht ist die Wirkweise nicht begreiflich, aber zumindest ist verständlich, okay, ich streue was auf meinen Acker und habe Effekte. Mhm. So, und ich kann natürlich so einem Bauer nicht erklären, er soll jetzt seine 10 Hektar umbauen in Hügelbeete mit Pyramiden drüber.
Mhm, klar.
Der erklärt mich für verrückt und ja, das mit Recht.
Ja gut, aber wenn du nur bei Saltmehl ausstreuen musst, das ist noch, also Gesteinsmehl ist ja schon irgendwie auch bekannt als, als Gartenhilfsmittel so. Ne?
Genau. Die Sache ist die, wenn der feststellt, dass er mit Basaltmehl Effekte erzielen kann, Erfolge hat, ist er natürlich sofort viel offener, das Ganze fortzusetzen.
Ja.
Das heißt, dann kann man sagen, okay, komm, dann probieren wir doch mal was aus. Hier, leg doch mal dein Basaltmehl, deine Säcke Basaltmehl, bevor du auf den Acker tust, unter die Pyramide. Mhm. Du kriegst von mir eine Pyramide aus Weidezaun mit Kupferdraht. Mhm. Die ist so groß, dass dein kompletter Traktor drunter passt, mit dem kompletten Hänger. Hängst du einfach irgendwo auf. Lass den mal über Nacht stehen und bring's dann aus und dann gucken wir mal, ob das vielleicht noch mehr bringt.
Mhm.
So, und das ist wie jede Reise mit dem ersten Schritt anfängt, ist das auch hier, speziell bei konventioneller Landwirtschaft, einfach ein Weg, den man gehen kann, nicht muss, aber der definitiv mit dem ersten kleinen Schritt anfangen kann. Und das ist das Basaltmehl. Mhm. Dann kann man das Basaltmehl verändern, dann kann man das Basaltmehl nutzen, um einen Kraftturm zu bauen, einen paramagnetischen Turm, der über das Feld, das er erzeugt, wieder die Pflanzen außenrum beeinflusst und.
Mhm. Gut, danke erstmal.
Bitte, bitte.
Neue Ideen für alle. Sunpot.
Der sonnige Pott.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpot.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.